ja, wir hatten zum Schluss den Sachverhalt, dass die Berufung Gottes unbereubar ist, und das bedeutet, dass jemand, der von Gott berufen worden ist, der in diese Berufung hineingetreten ist, auch wenn er selber untreu ist, mit der Treue Gottes rechnen kann, und das gibt ihm Gnade zur Umkehr. Und das gibt ihm mehr Möglichkeiten, zu neuen Chancen, als jemand, der dieser Berufung von vornherein ausweicht. Andererseits heißt es, dass es unmöglich ist, jemanden zur Buße zu erneuern, der mit Willen sündigt. Und wir werden mit diesem Spannungsbogen leben müssen. Ich weiß, dass dieser Vers ganz vielen ernsten Gläubigen zutiefst Angst gemacht hat. Ich kenne auch Jahre, wo mich das umgetrieben hat. Und ich denke, dass Gott das nutzt, wie er das Gesetz nutzt als Zuchtmeister, um uns in seine Gegenwart zu treiben, statt aus seiner Gegenwart wegzutreiben. Das heißt, dass Stellen in der Bibel, die uns Angst machen, nicht etwa überlesen werden sollten, nicht etwa gemieden werden sollten, sondern wir sollten sie so nutzen, wie ich sie dann als wirklich charakterverändernd erfahren habe, dass ich irgendwann an den Punkt kam, wo ich gesagt habe, Herr, so wie es in Römer 7 heißt, dass in mir ein Gesetz ist, nämlich ein Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist nicht zufällig, das sind nicht Fehler, die man macht, sondern eine Gesetzmäßigkeit. Nämlich die Gesetzmäßigkeit der Sünde und des Todes, welches weg von Gott wirkt. Aber, dass diese Gesetzmäßigkeit durch ein stärkeres Gesetz aufgehoben wird, nämlich durch das Gesetz des Geistes des Lebens. Ich habe das von Watchman Nee oder bei Watchman Nee verstanden, welches Bild er dazu sagt. Es wirkt auf jeden Menschen. Unsere beständige Erfahrung ist das Gesetz der Schwerkraft. Es ist so selbstverständlich, dass wir das vergessen, dass das um uns herum ist. Das ist so allumfassend, ob wir auf dem Stuhl stehen oder auf dem Tisch oder auf einer Leiter oder auf einem Baum oder auf einem Hausdach oder auf einer Brücke oder auf einem Berg. Immer wirkt dieses Gesetz auf uns, und wenn wir unachtsam sind, zieht es uns bis auf den Boden der Tatsachen. Wir können Hochsprungtraining machen, so viel wir wollen. Wir überwinden damit das Gesetz der Schwerkraft nicht. So wenig, wie wir durch irgendeine Anstrengung dem Gesetz der Sünde und des Todes entkommen können. Aber es gibt ein anderes Gesetz, was stärker ist als das Gesetz der Schwerkraft. Was ist das? Physikstunde. Genau. Das Gesetz der Fliehkraft, der Beschleunigung. Damit kann man das Gesetz der Schwerkraft überwinden. Jeder Satellit, der ins All geschossen wird, jede Ausflug zur internationalen Raumstation, jeder Weltraumspaziergang braucht vorher das Gesetz der Beschleunigung, was das Gesetz der Schwerkraft überwindet. Und siehe da, gar nicht weit oben, in 300 Kilometern wirkt die Schwerkraft null. Kein bisschen. Man kann große Sprünge machen. Durch das Gesetz der Beschleunigung, was dort nicht mehr neu aktiviert werden muss, bleibt das Gesetz der Schwerkraft überwunden. Und so ist es mit dem Gesetz des Geistes des Lebens. Das überwindet das Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist eine vollkommen andere Erfahrung, gehört nicht zu unseren Alltagserfahrungen, aber die ist genauso real, wie man das eben mit Raketen erleben kann. Genauso real wirkt das Gesetz des lebendigmachenden Geistes, und ich bin dann nicht mehr dem Gesetz der Schwerkraft unterworfen. Ich bin dann tatsächlich nicht mehr unter das Gesetz der Sünde und des Todes verkauft. So funktioniert die Umgestaltung, die durch den Geist Gottes wirkt. Wir Wir werden in eine andere Dimension gebeamt. Und der Nebeneffekt ist, weil dieses diesen Unterschied gibt und wir mit unserem Geist, wenn er denn in uns wohnt, wenn der Geist Gottes in uns wohnt, und wir mit unserem Geist den Willen Gottes tun wollen, aber unser Fleisch das nicht überwinden kann, gibt es eine praktische Lösung, dass wir nämlich das in uns, sei die Sünde in uns, mit den Worten Gottes austragen, die es nicht aushalten kann. Nur solange wir denken, dass wir es sind, die Gottes Wort nicht ertragen, statt die in uns wohnende Sünde, haben wir ein Problem und möchten solche Stellen nicht lesen. Wenn wir aber anders damit umgehen, nämlich geistgemäß, dann werden wir die Entdeckung machen, dass genau die Stellen, die uns so schwer fallen, die wir möglichst nicht lesen wollen, in der Lage sind, in oder aus uns die Sünde zu verbreiten. Und als ich das entdeckt hatte, habe ich immer wieder diese Stellen gelesen. Immer wieder. Und habe mit meinem Geist damit übereingestimmt und habe gesagt, egal was in mir dem widersteht, solange werde ich das oder werde ich dich, ich habe das angesprochen, werde ich dich mit dem Wort Gottes quälen, bis du aus mir verschwunden bist. Und ich habe es daran gemerkt, dass ich Frieden gekriegt habe über solche Stellen. Und dass mein ganzes Wesen in tiefer Übereinstimmung mit Gottes Wort gekommen ist und mit Gottes Willen. Und das ist eine große Gnade, eine große Freude. Mit einem Mal zu entdecken, es bin ja gar nicht ich, der sich gegen das Wort Gottes auflehnt. Es ist etwas in mir und das hat keinen Platz mehr. Das soll dort raus und es soll auch nie wieder Einzug nehmen. Deswegen liebe ich das Wort Gottes und seinen Geist. Stimme mit meinem Geist damit überein und dann verändert sich mein Charakter. Dann verändern sich meine Ziele und Wünsche. Das ist der Weg, wie man frei wird. Dann lesen wir gleichsam als eine Bestätigung in 1. Korinther 1, Vers 1 und 2, was wir schon in Römer 1, 1 und 4 gelesen haben, 1 und 6, nämlich Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Da haben wir wieder die Verknüpfung von der Berufung und dem Namen des Herrn. Und im Vers 9 heißt es weiter, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und da haben wir wiederum ein Ziel der Berufung, nämlich berufen in die Gemeinschaft des Sohnes. Wie bei der Erwählung merken wir hier, es geht um Beziehung. Und auch Berufung zum Dienst geht nicht ohne die Beziehung zu Jesus Christus. Oder ganz plakativ. Wir können nicht ein Gott wohlgefälliges Werk tun, ohne dass dabei unsere Beziehung zu Jesus Christus gepflegt wird. Es geht also nicht darum, ein großer Prediger oder ein begabter Evangelist oder ein mächtiger Prophet zu sein, sondern es geht immer zuerst und zu zweit und zuletzt darum, in einem fröhlichen Verhältnis zu Jesus Christus zu stehen. Und deswegen ist die Frage nicht, was würde Jesus tun, sondern liebe ich Jesus. Echt, ich halte das für eine Irrfrage, die wird immer wieder jungen Leuten ja empfohlen. Es gibt ja extra diese WWJD-Bänder, um sich daran zu erinnern. Und ich halte das nicht für einen wirklich klugen Weg, sich vorzustellen, was Jesus in einer bestimmten Situation tut, sondern die Frage heißt, tue ich das, was ich tue, aus Liebe zu Jesus Christus? Es geht nämlich nicht darum, ihn zu kopieren, sondern in Beziehung zu ihm zu leben. Versteht ihr? Eine Ehe wird doch nicht dadurch gut, dass jeder Partner sich bemüht, alles genau wie der andere zu machen. Es kann sein, dass wir Dinge ganz unterschiedlich machen. Der eine macht das und der andere macht das nie und dafür macht er das andere und das macht der erste nie. Es muss sich ergänzen, es muss aufeinander bezogen sein. Es muss aus diesem Respekt und aus der Zuneigung erwachsen sein. Und so soll unsere Beziehung und unser Wandel in der Welt sein, dass wir es aus Respekt und in Beziehung zu Jesus Christus tun, ihm zur Freude. Und es kann sein, ich irre mich oder ich habe ganz eine andere Erkenntnis nach längerer Zeit. Ich habe als ganz junger Christ, als ich ein paar Wochen in der Nachfolge Jesu stand, also diesen persönliche Bekehrung oder diese Lebensübergabe vollzogen hatte, meinen Vater gefragt und habe gesagt, Vati, was ist denn das als Christ? Was kann ich machen? Also, oder was darf ich denn unter gar keinen Umständen machen? Und das waren so die Probleme, die man als Jugendlicher hatte. Und ich habe gedacht, jetzt kommt eine große Regelliste, auf was ich achten muss. Und dann hat er gesagt, Frank, alles, was du aus Liebe zu Jesus tust, das ist richtig. Da wird er dich gegebenenfalls korrigieren, wenn du dabei Fehler machst. Ich bin so dankbar. Das war einer der besten Ratschläge, die ich in meinen jungen Schritten als Christen kriegen konnte. Alles, was du aus Liebe zu Jesus tust. Und damit war es mit einmal nicht eingeschränkt, das Christsein, sondern geöffnet. Und es hat mich ermutigt, wirklich aktiv zu sein, nicht passiv zu warten und zu sagen, was sagt mir Gott denn heute? Jetzt ist schon um 9 und er hat noch nicht gesagt, ob ich mit dem rechten oder mit dem linken Fuß zuerst aufstehen soll. Das gibt solche Zerrbilder von Christsein, dass Leute denken, gut, und echt glauben, Gott muss ihnen jeden Schritt an, muss ihnen zu jedem Schritt eine extra Anweisung geben. Das ist eine Methode, wie man dann echt geknechtet wird. Dann fangen Leute an, nach Stimmen hinzuhören und dann werden sie verführt. Echt, es gibt Leute, die achten dann auf sowas und dann wird ihnen gesagt, ob sie das Klopapier rechts rum oder links rum drehen müssen und dann landen sie in Zwängen und Gebundenheiten statt in der Freiheit und im Frieden Gottes. Alles, was du aus Liebe zu Jesus tust, ist richtig. Das tu und er wird dich korrigieren, weil er an Beziehung interessiert ist. Gott hat uns berufen in die Gemeinschaft seines Sohnes. Dann in Vers 24 heißt es, dass den Berufenen, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort vom Kreuz Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. Den einen, den Juden ist es ein Ärgernis, den anderen, den Griechen ist es einfach eine Dummheit. Das heißt, religiösen Menschen ist das Wort von Jesus Christus zu einfach und klugen Leuten ist es zu schwierig und manchmal ist es umgedreht, dass es den Frommen zu schwierig und den Klugen zu einfach, zu primitiv. Aber denen, die Gott berufen hat, ist es ein Wort der Kraft und der Weisheit. Mal ganz nebenbei, nicht, dass wir denken, Christsein ist irgend so was ewig Softes. Es ist ein Leben in Kraft. Und erst recht ist es nicht etwas, was manches Mal gesagt wird, dass man den Verstand erst abgeben muss, um Christ zu werden, sondern es ist ein Leben der Weisheit. Wer wirklich weise sein will, der muss sich auf den Weg mit Gott machen. Wer wirklich in Kraft leben will, der muss es mit Jesus tun. Und in Vers 26 im selben Kapitel: Seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt, das Schwache, das, was nichts ist, hat Gott gewählt. Und dann haben wir das Kapitel 7 im ersten Korintherbrief, was eigentlich am allermeisten mit Berufung zu tun hat. Und das soll dann auch das Abschluss des heutigen Textes sein. Da geht es um zwei Dinge zuerst. Im 1. Korinther 7 sollte man gelesen haben, am besten auswendig kennen, weil das die ganzen Fragen der Ehe und Ehelosigkeit regelt. Es ist also ein sehr praktisches Kapitel in der Bibel. Und im Vers 15, im Vers 17, im Vers 18, im Vers 20, 21, 22 und 24 geht es um Berufung. Und deswegen ist das ein Kernkapitel zu diesem Thema. Zuerst ist die Frage der Scheidung angeschnitten in dem ersten Abschnitt. Und ich möchte hier nicht auf diese ganzen Inhalte eingehen, das ist wahrscheinlich eher bei der Thematik Sexualität behandelt worden. Wenn es um Berufung geht, möchte ich mich konzentrieren auf die Schwerpunkte, die in dem Zusammenhang gestellt werden. Und da heißt es im Vers 15, der ungläubige Mann, ich muss doch den Zusammenhang sagen, wenn jemand nicht verheiratet ist, kann er heiraten, aber den Gläubigen. Quintessenz dessen, was Gott sagt. Das steht unter anderem im übernächsten Kapitel, Vers 5. Und zwar beinahe als lapidare Nebenbemerkung. Es steht auch an anderen Stellen im ersten Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief und so weiter. Aber ich greife mal dort das heraus. Haben wir etwa nicht ein Recht, eine Schwester als Frau umherzuführen? Das sagt, es für einen Gläubigen geziemt es sich, nur gläubigen Partner zu haben. Aber es gibt eine Ausnahme, nämlich wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat, und zwar wenn er selber gläubig wird, und der ungläubige Partner willigt ein, mit dem Gläubigen zusammen zu bleiben, dann soll man nicht sich trennen. Das ist so selbstverständlich vom Wort Gottes, in unserer heutigen Zeit aber eher nicht. Es ist deswegen so selbstverständlich, weil zu der Zeit der jungen Gemeinde es undenkbar war, dass ein Gläubiger und ein Ungläubiger überhaupt zusammenpassen könnten. Heute gibt es ja immer wieder solche Ideen, dass man sagt, naja, wenn ich mich um den bemühe, oft sind Mädchen in der Versuchung, dass sie sagen, ja, ich liebe den doch so und kann der sich nicht noch bekehren, wenn ich mit dem erst zusammen bin. Diese Idee gibt es nicht in der Bibel. Die gibt es auch nicht in der Praxis. Funktioniert nie. Wirklich nie. Denn wir sind ja nicht als Köder berufen. Da sind wir nämlich bei dieser Irrlehre der Kinder Gottes, dieser Sekte, mit dem Flirty-Fishing, also mit dem sich prostituieren, um den anderen zu bekehren. Das ist eine satanische Methode. Im alten Bund hieß das Tempelprostitution. Heute ist das in manchen Gemeinden toleriert. Ich halte das echt für eine Form des Götzendienstes. Das heißt also, es war zur Zeit der Urgemeinde völlig klar, dass das Bekenntnis zu Jesus eine absolute Scheidung zu der ungläubigen Welt herstellt. So wie Jesus sagt, dass wer an ihn gläubig geworden ist, dass das auch Familien trennte und dass das Mannes Feinde seine eigenen Hausgenossen zu seinen Feinden werden, wenn er sich zu Jesus bekennt. Auch das kann man bis heute überall beobachten. Jemand wird gläubig, schon wird er gehasst, häufig von mir Partner auch. Du übertreibst das, du nimmst das zu ernst, wenn du nicht so fanatisch wärst und so weiter. Das ist tausendfach, ständig. Und da schreitet das Wort Gottes ein und sagt, wenn ein Ungläubiger einwilligt, weiter mit dem Gläubigen zusammenzuwohnen, dann soll er sich nicht scheiden. Das ist also dann der Normalfall. Und dann heißt unser Vers, achso, und warum nicht? Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die gläubige Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Bruder. Sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Und ihr Lieben, erinnert euch, ich habe das diese Tage schon mal im Nebensatz erwähnt oder in einer Nebenbemerkung. Es gibt keine ansteckende Gesundheit und auch keine ansteckende Heiligkeit. Aber es gibt eine ansteckende Krankheit und eine ansteckende Unreinheit. Diese Frage, die der Prophet Haggai den Priestern stellen sollte, wenn jemand heiliges Fleisch trägt, wird damit irgendein Gegenstand heilig? Und sie sagen natürlich nein. Wenn aber jemand sich an einer Leiche verunreinigt hat und berührt einen Gegenstand, wird derjenige unrein. Dann wird die unrein. Das ist eines der Gesetze der unsichtbaren Welt, dass man Heiligkeit nicht überträgt. Eine einzige Ausnahme. Die Ehe. Das ist eine gewaltige Sache. In der Ehe, und zwar in einer bestehenden Ehe, nicht in einer, die ich gegen den Willen Gottes schließe, aber in einer bestehenden Ehe, wird der Partner durch den Gläubigen geheiligt. Das ist außergewöhnlich. Das zeigt mir, wie hoch Gott Familie einschätzt und wie außerordentlich der Wert der Ehe ist. Und das haben die Väter des deutschen Grundgesetzes wohl gewusst und im Moment wird es gerade aufgeweicht. Es ist eine Katastrophe. Unser Land gibt im Moment eine der größten Kostbarkeiten auf, nämlich den Segen Gottes auf der Ehe, und zwar auch auf der ungläubigen Ehe. Und wir öffnen damit einen Damm, der wirklich die Werte der Familie hinwegschwimmen wird. Innerhalb der nächsten und spätestens übernächsten Generation wird alles, was Familie heißt, war von Gott immer noch wert geachtet, aber nicht mehr innerhalb der Gesellschaft. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Weil damit der Schutz und die Geborgenheit von Frauen, von Kindern, von Schwächeren weggenommen wird. Das ist in der Vergangenheit schon passiert, aber jetzt wird es offiziell auch noch weggenommen. Und das findet mit Sicherheit nicht die Zustimmung Gottes. Jetzt kommt unser Vers. Wenn aber der Ungläubige sich trennen will, dann trenne er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht länger gebunden. In Frieden aber hat uns Gott berufen. Das heißt, wenn ein Ungläubiger sagt, ich gehe den Weg nicht mit, du kannst ja bei deinem Jesus bleiben, aber damit habe ich nichts mehr zu schaffen, dann ist das ein legitimer Scheidungsgrund, und zwar einer, der die Ehe regelrecht auflöst. Und, wenn es heißt, ist nicht gebunden, dann ist das tatsächlich, ist die Frau oder der Mann frei, auch frei für eine neue Beziehung. Einer der wenigen Fälle. Das ist nicht erlaubt bei einer Scheidung aus Herzenshärtigkeit, also wenn man sich nicht mehr verträgt, dann sind beide gehalten, unverheiratet zu bleiben oder sich zu versöhnen. Wenn einer dann fremd geht, ist der andere, kann er nicht mehr zurückgehen zu seinem eigentlichen Partner. Den einzigen Grund, der noch genauso freisetzt, ist Hurerei eines Partners. Dann ist man genauso aus einer Beziehung raus. Und darf neu anfangen. Oder kann neu anfangen, wenn man das denn will. Man muss aber nicht. Es ist so, viele tragen so viele Verletzungen einher. Und das ist gerade das, was Gott sagt und was er nicht will. In Frieden hat Gott euch berufen. Bedeutet, Gott will selbst so ein Trauma wie eine Ehescheidung oder wie eine zerbrochene Ehe so menschenfreundlich wie möglich gestalten. Und das sollte eigentlich christliche Beratungsdienste und Werke motivieren, wirklich sorgfältig und vorsichtig mit Geschiedenen umzugehen. Wenn Gott sagt, im Frieden hat euch Gott berufen, dann bedeutet das, er will nicht das, was nämlich üblich ist, dem Geschiedenen noch zusätzlich Stress machen, sondern er möchte, dass diese Sache friedlich abläuft, in Freundschaft auseinandergeht. Von daher ist der Weg, den du gehst, einfach damit in Übereinstimmung. Also, auf den Punkt gebracht, berufen zum Frieden. Und das, also Gott hat uns berufen, oder die Berufung Gottes beinhaltet auch in stressigen oder traumatischen Situationen einen friedlichen Ausgang zu suchen. Es ist nicht im Sinne Gottes, wenn man Szenen macht, wenn man den anderen fertig macht, wenn man den bedrängt, wenn man den die Hölle heiß macht und versucht, den zu irgendwelchen Dingen zu bewegen, die er nicht will, sondern nüchtern, ruhig, friedlich. Bleibt er zusammen, dann ist der ganze Segen Gottes drauf. Will der Ungläubige das nicht, ist der ganze Segen Gottes bei den Gläubigen. Das ist eigentlich einfach und hilfreich und überhaupt nicht so, wie das oft empfunden wird, dass Scheidung die ultimative Brandmarkung dann innerhalb der Gemeinde bedeutet. Das kann es dort sein, wenn Ehebruch dahinter steht, dann ist es eine Brandmarkung, das ist klar. Dann kann man das nicht unterstützen oder sagen, naja, ihr habt euch auseinandergelebt, dann sucht euch mal jeden anderen und macht das alles schön im Frieden. Ja, das ist bestimmt nicht das, was damit gemeint ist. Dann heißt es im Vers 17, wie der Herr einen jeden ausgeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, also wandle er und also verordne ich in allen Gemeinden. Das bedeutet auch wiederum, was ich gerne Tatsachenentscheidung nenne. Gott respektiert Tatsachenentscheidung. Und da gibt es ebenfalls manche unsinnigen Aufruhr. Wie Gott jemanden berufen hat, meint in welcher Stellung. Ist jemand mit jemandem Ungläubiges zusammen, dann soll er nicht sehen, dass er jetzt einen Gläubigen kriegt. Und auch nicht drängeln den Ungläubigen, dass der Gläubige wird. Er ist erstmal für Gott reserviert worden. Er ist durch den gläubigen Partner für Gott reserviert. Das meint ja geheiligt. Will er gehen, will der andere gehen, lass ihn gehen. Geh nicht selber. Gott respektiert die Situation, in der er dich erreicht hat. Und das heißt, und auch das dient dem Frieden, dass Gott unsere jeweiligen Lebensumstände wirklich kennt und die auch wirklich respektiert. Ich finde das so wichtig, weil daraus natürlich die logische Folge ist, dass wir auch untereinander diese Lebensumstände zu respektieren haben. Und nicht die Nase zu rümpfen, wenn jemand alleinerziehend ankommt oder fünfmal geschieden oder sonst was. Gott beruft ihn in der Situation. Er wird sich schon was dabei gedacht haben. Also bitte, geh mit diesen Menschen genauso freundlich um, als wenn du einer Jungfrau begegnest. Denn so ist Jesus auch mit der Frau am Jakobsbrunnen umgegangen. Fünf Männer hast du gehabt. Mit dem du jetzt zusammen bist, das ist nicht dein Mann. Punkt. Freundlich. Respektvoll. Weißt du, dieses Drohende mit dem Wort Gottes um sich schlagen wie mit einem Knüppel, das ist nicht die Art Gottes. Das Wort Gottes ist ein Hammer, der Felsen zerschlägt, das macht es aber ganz von alleine. Muss ich nicht noch verstärken, da muss ich nicht noch ordentlich einen dahinter geben. ebenfalls im nächsten Vers. Ist jemand beschnitten berufen worden, so ziehe er keine Vorhaut. Ist jemand in der Vorhaut berufen worden, so werde er nicht beschnitten. Das betrifft die Situation unmittelbar damals, als ja die Beschneidung immer noch als Vorzug galt. Ja, für die Juden war es undenkbar, nicht beschnitten zu sein. Petrus war das, die ganzen Apostel und alles beschnittene Leute, auch Jesus, nebenbei gesagt. Dann gab es diesen Streit in dieser Gemeinde, richtigen Streit, auch theologischer Streit, ist die Beschneidung noch notwendig? Es war ja schließlich Abraham gesagt, lange vor Mose. Also sagten die einen, da ja Abraham der Vater des Glaubens ist und es ja auch hier um Glauben geht, dann ist das natürlich das Zeichen. Und wenn Gott das als Zeichen des Bundes gegeben hat, wenn man nun schon keine Gesetzestafel mehr mit sich rumschleppen muss, aber das muss man. Und die anderen haben gesagt, ja, wo steht denn das? Ja, hat Jesus etwas von der Beschneidung gesagt, dass das nötig ist? Nein, er hat von seinem Blut geredet und von seinem Leib. Und von der Taufe, mit der jeder getauft werden muss, und zwar mit dem Heiligen Geist. Und naja. Und diese vielen Streitigkeiten, die es da gab, werden hier ganz nüchtern wiederum beantwortet. So wie jemand berufen worden ist, so soll das sein. Und heute gibt es solche Streitigkeiten über die Haarlänge, über die Ohrringe und so weiter. Und ich denke fast, dass wir solche Dinge ebenfalls mit, obwohl das nicht diesen theologischen Hintergrund hat, aber ebenfalls mit in diese Kategorie hineinnehmen dürfen, wie jemand berufen worden ist, wie Gott jemand berufen hat. Nicht nur langhaarige Frauen werden zur Buße gerufen oder zu Jesus. Und nicht nur Frauen, die nur Röcke anziehen. Und nicht nur Männer, die sich der Ohrringe enthalten oder sowas. Ja. Und es wird ganz viel solche Dinge, die auch eine Bedeutung haben. Über alle diese Dinge, die ich eben gesagt habe, steht was. Oder ein anderes Beispiel, vielleicht noch gravierender, Tätowierungen. Das heißt klar im Alten Testament, du solltest keine Edschrift machen. Warum? Weil das ein heidnisches Ritual ist und, ich sag mal, weil ich aus dem seelsorgerlichen Bereich wirklich Erfahrungen gemacht habe, dass bestimmte Tätowierungen regelrechte, ich sage das mal so, wie eine Art Landeplatz für Dämonen ist. Eine Durchtrittsstelle, wodurch Menschen offen werden für Besessenheit. So ähnlich wie zum Beispiel, wenn jemand eine Blutverschreibung oder was gemacht hat, sich mit seinem Blut dem Teufel geweiht hat, dann gibt es dort Anrecht in der unsichtbaren Welt. Bitte? Ja, oder zum Beispiel dieser Punkt, den Frauen in Indien sich auf der Stirn machen, das ist ja ein symbolisiertes Gottesauge. Eigentlich ein Zutritt, ein Zugriff für solche Götter, die dort sind, zum Verstand des Menschen. Eigentlich heidnische Dinge. Aber daraus in Streitigkeit machen zu müssen, in der Form, wer das nicht ablegt, der kann kein Christ sein, halte ich für zu weit gegangen. Denn wenn das so wäre, könnte keiner, der sowas an sich hatte, jemals umkehren. Und Gott beruft Leute daraus. Und ich kenne Leute, die ihre Tätowierungen sich wegmachen lassen und ich sage mal dazu, ich habe auch dafür gespendet und würde es auch wieder tun. Es gibt solche grausigen Sachen, wo es einfach klug ist, sich das wegmachen zu müssen. Ich habe Leute gehabt, die haben sich den Teufel auftätowiert auf eine bestimmte Körperstelle und haben auch solche Erfahrungen gemacht damit. Und die haben sie sich hinterher weglesen lassen. Und ich fand das wichtig und gut. Und es gibt andere, die rennen heute noch mit ihren Tätowierungen rum und Gott bewahrt sie trotzdem. Und das bedeutet, wie Gott jemanden berufen hat, das macht einen Unterschied. Weißt du, ich halte es für eine Schande, wenn ein Christ sich tätowiert, weil es eine ganz klare Weisung gibt, das nicht machen zu lassen. Das halte ich für eine Übertretung. Aber wenn jemand vorneweg das war und wird dann von Gott berufen, ist das normalerweise nicht damit verbunden, dass er erst getauft werden darf oder Gemeindemitglied ist, wenn er auch die letzte Sache sich hat rausschneiden lassen oder sowas. Da müsste manche gehäutet werden. Echt, dieser Mann, der vor 20 Jahren etwa auf der Riverbahn zu Jesus gefunden hat, dieser Rocky, der mal mit Udo Lindenberg in der Band zusammengespielt hat, der war gezeichnet, der ist auch gestorben an Hepatitis C. Aber der hat fast auf den Tod mit Jesus gefunden. Das war ja mal einige Jahre lang so eine christliche Attraktion. Ein gebrochener Mann, der frühzeitig gestorben ist. Aber mit so einer Herzensumkehr, mit so einer Hingabe. Der hat gleich einen Schwung noch mit von dort runtergeholt, von diesen Sündenpfuhl. Weil er rübergetreten ist ins Leben. Und andere haben gesagt, wenn der, na dann ist für mich auch eine Chance. Und sie haben den Absprung gekriegt davon. Sollte man diesen Mann noch heute davor stirbt? Denn der war überall, vom Kopf bis Fuß tätowiert. Gott hat ihn so berufen und er hat ihn so begnadigt und er kriegt einen neuen Leib und da werden diese ganzen Brandmarkungen, denke ich mal, nicht mehr drauf sein. Die Narben übrigens, die Jesus hatte, die waren drauf. Es kann sein, dass wir im Himmel einige Tätowierer finden. Mindestens die Maoris und die Leute aus Papua-Neuguinea mit ihren Schmucknarben, die Jesus gefunden haben, die werden noch finden. Bestimmt haben sie diese Narben an ihrem Körper auch danach. Bin ich ziemlich sicher. Nächste Stelle, ebenfalls in diesem Kapitel. Vers 20. Jeder bleibe in dem Beruf, in welchem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, benutze es viel mehr. Ja, herrlich. Diese nüchternen Worte. Du musst dich auch beruflich oder von deiner, ich sag mal, sozialen Herkunft her nicht irgendwelchen Zwängen unterwerfen. Bist du Handwerker, du musst nicht studieren. Bist du Studierter, du musst dich nicht deinen akademischen Würden entkleiden und jetzt Feldarbeiter werden. Ich sage das mal so, wir versuchen ja auch in unserem Arbeitstraining möglichst nah an dem, was jemand gelernt hat, ihn auch einzusetzen. Das hat ein Stück damit zu tun, was Gott hier sagt. Wenn ihr jemanden beruft, mitten aus seinem bürgerlichen oder manchmal auch wenig bürgerlichen Leben heraus, dann hat Gott mit ihm sowas vor. Dann muss das nicht zwingend groß geändert werden. Aber, und das finde ich faszinierend, wenn du Sklave bist für diese Zeit damals, musst du nicht frei werden. Wenn du es aber kannst, dann versuch's. Diese Form von Toleranz, die gefällt mir wirklich. Du darfst dich verändern, aber du musst nicht. Du bist nicht was Besseres, wenn du kein Sklave mehr bist. Aber es wird dir besser gehen, wenn du kein anderer bist. Es gibt nicht viele Leute, die so nüchtern in der Lage sind zu lehren. Und ich wünschte mir, dass wir diese Art des freundlichen Umgangs miteinander pflegen. Sind gleich fertig. Drei Verse noch. Vers 21. Bist du als Sklave berufen worden, lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Hatten wir gerade. Im nächsten Vers. Den, der als Sklave im Herrn berufene, ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Und das heißt, das Gesetz wiederum, das Gesetz des Geistes bricht das der Natur. Und das sind Extrembeispiele. Paulus nimmt wirklich die Extrembeispiele. Die Sklaverei ist tatsächlich extrem. Ist einer versklavt, lass dich's nicht kümmern, denn in Christus bist du frei. Ist einer frei, ist er nicht besser, denn in Christus, er ist ja Knecht oder Sklave Jesu Christi. Das ist ungefähr das, was der Prophet Jesaja sagt und was Johannes der Täufer zitiert, dass jedes Höckrige gerade wird und jedes Tal ausgefüllt werden soll. Macht gerade Bahn für eure Steige. Das höckriges, gerade das hohe oder niedrig, das sind die Täler ausgeführt, das niedrig erhöht werden. Das bedeutet nicht so eine kommunistische Gleichmacherei, aber ein Einswerden in Jesus Christus. Und das heißt für uns praktisch, wir sollten weder Anlass noch Neigung haben, uns gegenseitig zu beneiden, zu übervorteilen, um eine Position zu rangeln, sondern, wie es heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Immer einer dem anderen. Und der Größte unter euch, oder wer groß sein will unter euch, soll euer aller Diener sein. Der ist am qualifiziertesten für eine Leitung, der am bereitwilligsten dient. Nochmal. Der ist am qualifiziertesten für eine Leitung, der am bereitwilligsten dient. Nicht unbedingt der es am besten kann, denn auch der es nicht kann, kann es ja lernen. Wenn er nämlich ein dienendes Herz hat, dann lernt er sowieso. Fast nebenbei. Und der letzte Vers. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Und das wiederum bezieht sich nicht auf die Ehe. Die einzige Stelle, die davon ausgenommen ist, ist die Ehe. Das ist dann der darauf folgende Vers. Wer ehelos ist, soll nicht so bleiben, und wer verheiratet ist, oder muss nicht so bleiben, und wer verheiratet ist, der muss sich nicht etwa scheiden lassen, sondern gibt ja auch solche Auswüchse immer wieder. In der Geschichte des Christentums gab es immer wieder solche Prozesse, wo verboten wurde zu heiraten, katholische Priester zum Beispiel, oder gar, wo man sagt, man kann Gott besser dienen, wenn man die Familie verlässt und ihr müsst auseinanderlaufen und so weiter. Und das ist ausdrücklich, dieser Bereich der Eheschließung ist absolut in unserer Verantwortung gegeben. Und deswegen funktioniert das nicht, wenn ich sage, Gott muss mir zeigen, ob ich heiraten soll oder nicht. Ich entscheide, ob ich alleine bleibe oder nicht. Wenn ich aber nicht mehr alleine bin, dann entscheide ich es gerade nicht mehr, denn dann bin ich gebunden. Aber bin ich alleine, entscheide ich persönlich, ob ich alleine bleiben will oder auf eine Ehe zugehe. Das ist das einzige Kriterium, was wirklich Gott in unserer Hand gibt. Es gibt in der ganzen Bibel kein einziges Beispiel, wo Gott jemanden verbietet zu heiraten. Es gibt ein einziges Beispiel, wo Gott jemanden sagt, wen er heiraten soll. Das war der Prophet Hosea und das war eine Hure. Und zwar zeichenhaft, ja. Das hat einen anderen Zusammenhang. Ich schränke es ganz vorsichtig ein. Es gibt eine einzige Möglichkeit, dass Gott einen prophetischen Auftrag für jemanden hat. Dann ist es aber so eindeutig, dass das speziell mit dem Auftrag desjenigen zusammenhängt. Die absolute Ausnahme. Und das sagt auch, Gott hängt sich in unseren familiären Kram nicht rein. Und das heißt wieder im Umkehrschluss, wir können ihn nicht für das verantwortlich machen, was bei uns nicht gut läuft. Echt, das ist unser Brot. Gott, was hast du mir so eine Frau gegeben? Da wird die Antwort kommen. Ich habe dir nicht gesagt, dass du sie nimmst. hätte ich doch eine andere. Dann würde ich doch sagen, ich packe dir keine extra. Eben, wisst ihr warum? Weil so eine Art Beten oder so eine Art Hoffnungen manipulativ sind und Gott ist kein Manipulator, sondern Gott ist ein Gott der Freiheit. Deswegen funktionieren nie Gebete, ach Gott, zeig mir oder gib mir eine Frau, wie ich sie gerne möchte oder irgend sowas. Ich kann Gott danken, wenn ich eine Frau gefunden habe, weil nur eine unter tausend es wert ist, sich mit ihr zusammenzutun. Also für jeden meine ich eine unter tausend. Nicht nur eine unter tausend und 999 bleiben zurück. Ohne. Sondern für jeden gibt es eine unter tausend. Und wer die findet, der hat Gunst bei Gott. Da steht, ich glaube, in Sprüchen. Ein Mann habe ich gefunden, aber eine Frau habe ich nur 100.000 von, so sinngemäß. Ich suchte das raus. Das bedeutet, dass wir auch alle ein bisschen suchen sollten. Kann sein, dass der eine, die gleich als Dritter oder Vierter in seiner Sucherei findet, der nächste muss bestimmt bis 1.500 suchen. Deswegen ist das, was Matthias passiert, ist absolut regelrecht. Okay, ihr Lieben. Morgen, denke ich, kommen wir zum Schluss dieser Betrachtung und danach möchte ich gerne nochmal einzelne Berufungsgeschichten aus der Bibel auf ihre Modellhaftigkeit untersuchen. Okay, Gott segne euch.